Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heinz Strunk, Schriftsteller, Musiker und Fleißling, herzlich willkommen.
Hallo, servus.
Und das Fleißling ist gleich eine Wortschöpfung von Ihnen. Sehen Sie es, um es mit einem fiesen Anglizismus mal noch einzubauen, sind Sie ein Workaholic?
Ja, den Begriff vermeide ich, deswegen habe ich das schöne Wort Fleißling kreiert, ein Neologismus schönster Art, und finde, da ist das Strebertum schon schwingt im Subtext mit, und ich bin zwar kein Streber, aber ein Fleißling bin ich durchaus.
Ja, aber Streber dann mal gewesen in der Schule früher?
Nee, in der Schule früher gar nicht, da war ich noch unauffällig, eine unauffällige Person, da war noch nicht erkennbar, dass ich mal irgendwas anderes werde als Abteilungsleiter oder ähnliche Berufe, die man damals in Harburg ergriffen hat, oder Klempner.
Aber der Fleißling, also hier das Övre, umfasst ja vom Mettwurstpapst über Fleisch ist mein Gemüse, wurde verfilmt, oder in Jürgen, heute wird gelebt, mit der goldenen Kamera ausgezeichnet, haben Sie auch noch die Hauptrolle gespielt, oder der Roman über den Serienmörder Fritz Honka, der goldene Handschuh, Vorlage für Film und Theaterstück, und jetzt kam schon wieder was Neues, das Teemännchen. Kommt das alles von alleine? Rutscht das raus oder ist das harte Arbeit?
Nee, ich halte das mit dem schönen Satz von Philip Ross, Amateure warten auf Inspiration, Profis setzen sich hin und arbeiten. Und auch mir stehen wie jedem anderen Menschen 24 Stunden zur Verfügung am Tag. Und Thomas Mann hat zum Beispiel immer nur 3 Stunden gearbeitet, man glaubt es kaum. Der Rest des Tages ging mit Korrespondenz drauf, und ich fühle mich gerade so seit so 2-3 Jahren auf dem Zenit meiner Möglichkeiten, und das gilt es auszunutzen, solange ich physisch auch noch in der Lage bin.
Wie viele Stunden Schreiben sind es denn dann am Tag?
Naja, also rein Schreiben, also in der Erfindungsphase, wenn ich die ersten Fassungen schreibe, ist also unter gar keinen Umständen mehr als 4 Stunden drin. Später, wenn der Text genug Energie hat, um mir was zurückzugeben. Also das ist ja das sozusagen ein physischer Prozess, der vergleichbar ist mit Musik. Das dauert sehr lange, bis man da hinkommt. Das sind vielleicht die letzten 20% des Schaffens, Gesamtschaffens eines Buches. Da empfinde ich das Schreiben als so belebend, dass ich dann auch durchaus mal 6-7 Stunden
wahrscheinlich so dieser Flow.
Ja, das ist das auch, das Feilen macht auch Spaß. Also das sozusagen die letzten Quäntchen an Stilistik aus dem Text rausholen.
Wir zeichnen die Sendung gerade auf, das heißt Lesung heute Abend in Stuttgart. Gestern war die Lesung im Volkstheater München. Wie hat denn das Volk auf das neue Werk reagiert?
Ja, sehr gut. Ich in aller Unbescheidenheit würde ich auch mal sagen, dass das, wie ich das so mache, ist das sucht seinesgleichen. Ich glaube nicht, dass jemand in Deutschland das irgendwie noch dazu in der Lage ist, ein dramatisch ernstes Buch, so unterhaltsam dazu bieten. Und die Zahlen sprechen für sich, das ist ja immer so, das kann ich ja lange erzählen, aber irgendwie ist es immer voll und die Leute freuen sich und kommen gerne wieder. Man merkt es auch immer am Schlussapplaus, dass das wirklich sehr honoriert wird, was ich da mache.
Ja, Sie protzen gerade mit dem neuen Buch Das Teemännchen unterwegs. Das sind diesmal Kurzgeschichten, und Sie bieten dem Leser ganz viel. Kopfschütteln, Verzweiflung, Begeisterung fürs Abgründige, alles drin. Eine Innensicht auf Außenseiter. Und wie ein roter Faden ziehen sich massige Menschen durchs Buch, körperliche Veränderungen. Ist das als roter Faden von mir jetzt rein interpretiert oder ist das so eine Obsession von Ihnen?
Nee, das ist tatsächlich rein interpretiert. Irgendwie, es ist so, dass der sich epidemisch ausbreitende Anteil an adipösen Menschen, also 70% der Erwachsenen in meinem Alter sowieso, also mit Mitte 50 sind fett, und wem die Darstellung von Menschen und vom Leben als zu schwarz, zu pessimistisch erscheint, den lade ich herzlich mal ein, einen ganzen Tag an einer deutschen Autobahnraststätte zu verbringen und sich da mal umzugucken, und dann wird man, oder eine beliebige Fußgängerzone auch von mir aus, und dann wird man sehen, dass ich keineswegs übertreibe. Mir wird ja immer unterstellt, ich würde das so übertreiben, ich würde absichtlich nur über Freaks und Dicke und Kranke und so. Dabei ist das im Themenchen tatsächlich so, dass ich das meiste sind ganz normale, unspektakuläre Werdegänge, im Sinne, dass das Leben seinen Gang geht und mir nicht. Also ich bemühe mich sogar immer, extra nicht zu übertreiben.
Aber deswegen, also Fleisch ist mein Gemüse war ja auch schon so ein Titel, der in diese Richtung ging. Deswegen interpretiere ich dieses Fleisch bei Ihnen einfach so sehr rein.
Ja, das Fleisch, mein Gemüse, das ist doch nicht mal von mir der Titel. Das hat mein damaliger Programmdirektor vom Taschenbuch, kam auf die Idee, das so zu nennen. Bei mir hieß das Buch ganz schnöde Tiffany's nach dem Namen der Band. Und das ist vielleicht etwas glanzlos. Und deswegen waren wir alle, alle ganz überrascht und aber auch zufrieden, dass dieser Titel ja auch auf sich so gut funktioniert hat, obwohl er total irreführend ist. Er deutet ja auf nichts hin, was in dem Buch stattfindet, nicht? Und aber ansonsten habe ich weder ein Fleisch noch sonst vegane Obsession oder so. Ich versuche mich einigermaßen gesund zu ernähren und das gelingt mir, glaube ich, ganz gut.
Und die Lesungen laufen sensationell. Jetzt natürlich die große Frage: Kriegen wir eine Leseprobe von Heinz Strunk?
Ja, ich habe eine kleine aus sich selbst erklärende Geschichte, die etwas fantastisch ist. In dem Buch finden sich sowohl sozialrealistische Reportagen als auch kleine fantastische, und das ist ein kleiner fantastischer Text. Der kleine Herr Dieber: Dass die auch keine Toiletten für unser eins bauen können, grummelt Herr Dieber, obwohl er sich eigentlich nicht mehr über sowas aufregen wollte. Er ist mit einer Körpergröße von nur 99 Zentimetern gerade mal 1 Zentimeter größer als der kleinste Mann Deutschlands. Noch dazu ist er furchtbar dünn, wirklich nur Haut und Knochen, kein wärmendes Fett, keine Muskeln. Nervös rutscht er auf der Klobrille hin und her auf der Suche nach der besten Stellung, dem besten Halt, der sich einfach nicht finden lässt. Geld für eine auf seine Bedürfnisse angepasste Zwergentoilette hat er nicht und die Krankenkasse kommt für so eine teure Spezialanfertigung nicht auf. Tja, denkt er, ich koste die weiß Gott schon genug. Er leidet wie viele Kleinwüchsige unter Glasknochen, man muss ihn nur scharf angucken, schon ist wieder ausgebrochen. Von dauernden Hin- und Her wackeln, Rutschen und Ruckeln hat sich links an der Klobrille die Flügelmutter gelöst und als er beim Abwischen sein ganzes Zwergengewicht auf die rechte Seite verlagert, springt die Brille heraus und das Unglück in seinen Lauf. Der winzige Herr Dieber rutscht ab und fällt kopfheister in die Schüssel. Beim Versuch, sich irgendwo festzuhalten, drückt er aus Versehen die Spültaste und wird von den Wassermassen in den Abfluss gedrückt. Und er ist tatsächlich so dünn, dass er wie ein Schuster oder eine Maus oder Reste der letzten Mahlzeit da reinpasst. Nun rutscht er durch das Fallrohr, wie Besucher von Spaßbädern durch Wasser rutschen. Und der letzte Gedanke, bevor das Bewusstsein verliert, ist: Ich wusste, dass es eines Tages so kommen würde. Ich wusste es ganz genau.
Heinz Strunk in SWRs Leute. Wir wollten über Melancholie sprechen und wie Humor die überwinden kann.
Ja, das ist eine Frage. Sag mal so, es gibt in Deutschland dieses furchtbare Wort Comedy und das bezeichnet einen.
Da haben Sie eine Allergie, glaube ich.
Da habe ich eine Allergie gegen, weil es einfach irgendwie, ist nicht, weil ich das schlecht finden will, sondern weil es schlecht ist und ich sitze da vor dem Fernseher, ich gucke mir das dann auch gelegentlich an, wenn was Neues, ein neuer Comedian sich seinen Raum erobert und ich sitze da mit Betongesicht und kann ums Verrecken nicht begreifen, was daran jetzt lustig, originell, gut, was auch immer sein soll. Das ist halt seit Anfang der 90er sich ausbreitender, ganzjährig verlängerter Abend des Rheinischen Karnevals und auf dem Niveau bewegt sich das auch. Und ich werde gelegentlich auch so genannt von Leuten, die nun gar keine Ahnung haben und dagegen verwehre ich mich. So, das ist der eine. Das ist
und
der
jetzt
eine
zur Melancholie.
Genau, der eine Grund, witzig zu sein oder sich mit Humor zu beschäftigen, ist, weil man schon morgens vor lauter Lebensfreude unter der Dusche pfeifend sich wohlfühlt. Der andere Grund ist, wenn man eher zur Schwermut neigt. Es gibt ja den schönen Satz von Bodo Strauß: Der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt. Ich war womöglich schon als Jugendlicher irgendwie eher schwermütig, kann ich ja auch nichts dafür und ich wäre auch gern anders. Und da muss man, glaube ich, um sich selbst nicht so ernst zu nehmen, um eine Distanz zu dem zu bekommen, zum eigenen subjektiv empfundenen Leid, muss man irgendwie ein Korrektiv haben und das ist in meinem Fall Humor.
Wann waren Sie denn zuletzt melancholisch und worüber?
Ach, das kann ich gar nicht sagen. Das ist eher eine Grundstimmung, die mal mehr, mal stärker ausgeprägt ist.
Was einfach immer so mitschwimmt.
Ja, irgendwie ja, mhm. Genau. Also ich muss mich auch so ganz erstaunlich, obwohl ich ja nun eigentlich ganz gut zu Wege bin und ganz erfolgreich, aber ich muss mich jeden Tag quasi in den Tag hinein, ich muss mir den Tag erkämpfen und erobern. Und
das so ist, selbst den Tritt in den Hintern geben?
Nee, ja, das, ja, mit Tritt in den Hintern, also arbeiten tue ich genug, also daran liegt es jetzt nicht, aber so ein Gefühl zu bekommen dafür, dass es eigentlich ganz gut ist alles so. Mhm. Ne? Und das fällt mir durchaus schwer immer noch.
Über Ihr Privatleben ist gar nicht viel zu lesen. Halten Sie das bewusst zurück?
Ja, das ist auch uninteressant. Also man bewegt sich schnell auf boulevardesken Terrain, wenn man was von sich preisgibt. Das überlasse ich doch den Kati Hummels und den Auswanderer Jens dieser Welt.
Dürfen wir denn den Passnamen offenbaren oder lieber nicht?
Doch, das ist ja
Matthias Halfpape, genau. Richtig? Wie viel von Matthias Halfpape steckt denn in der Figur Heinz Strunk?
Es gibt gar keine Figur Heinz Strunk. Das ist eine leider etwas dumme Idee von mir gewesen. Damals, als ich meine ersten Tonträger mit Kurzhörspielen gemacht habe, der humoristisch grundiert war, habe ich gedacht, ich mache mal so, aus Gag gebe ich mir so einen besonders bescheuerten Metzgernamen. Nicht ahnend, dass aus diesem einmaligen, vermeintlich einmaligen Projekt gewissermaßen ein zweites Leben werden würde. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich entweder meinen bürgerlichen Namen, der ganz gut ist, behalten.
Oder würde auch
hätte mir was,
ne?
Ja, hätte auch funktioniert. Das ist vollkommen egal. Namen sind Schall und Rauch. Jetzt bleibe ich leider an diesem Namen kleben und bin da ein bisschen traurig drum, dass es so ein dummer Metzgername geworden ist. Aber ich den zu wechseln, da sind schon andere Leute dran gescheitert.
Und Heinzer, diesen Spitznamen, wer hat Ihnen den verpasst?
Ach, den habe ich mir selber verpasst. Das habe ich, das hieß bei meiner Tanzmusikband Tiffany's, wurde ich statt Matthias immer Matten genannt. Das ist so ein
auch ganz charmant.
Ja, auch ganz gar nicht so schlecht und so. Und da dachte ich, naja, um das zu adaptieren, ich heiße ja in dem Buch schon Heinz und nicht mehr Matthias, habe ich mir gedacht, okay, dann könnte der Spitzname Heinzer sein. Und das hat sich so geheilt, was ich ein bisschen leicht debil finde und auch nicht mehr so glücklich damit, aber ich glaube, die Leute nennen mich gerne so und das ist jetzt auch nicht böse gemeint.
Wenn Sie in einem Radiostudio stehen, so wie gerade, als Jürgen Dose haben Sie ja bei Radio Fritz moderiert, welche Erinnerung kommt Ihnen da?
Ja, leider ist es so, dass diese Jürgen-Dose-Show, die ich ein Jahr bei Radio Fritz machen durfte, auch wie sehr vieles andere, was ich gemacht habe, ein scheinbar untauglicher Versuch war, mich irgendwo zu etablieren. Das wurde nach einem Jahr eingestellt und das war eine sehr, sehr bittere Niederlage.
Weil?
Ja, weil ich das sehr gerne weitergemacht hätte. Es ging, also ich fand das ganz gut, was ich da gemacht habe. Es ist halt tatsächlich wie nahezu alles, was ich mache, obwohl ich mit ein paar Büchern ja erfolgreich durchaus war, aber also ich würde mal sagen, 80% oder 90% von dem, was ich mache, ist Nische. Das ist jetzt wirklich Material fernab des Mainstreams.
Aber gerade im digitalen Markt hat die Nische doch so eine große Chance.
Ja, aber das war damals war der digitale Markt ja noch nicht vorhanden. Das war ganz normales analoges Radio, wir reden hier von 2001. Und ein Jahr später ist da habe ich wieder eine Chance bekommen, nämlich auf Viva TV, das damals noch eine gewisse Relevanz hatte, eine eigene Sendung zu haben, eine Call-In-Sendung namens Fleischmann TV. Und dem ist ein ähnliches Schicksal widerfahren. Das heißt, wurde auch nach ein paar Monaten wegen Erfolglosigkeit eingestellt.
Wir wollten auch noch über die Musik sprechen. Was bedeutet Ihnen Musik?
Oh, ich würde mal sagen, ich bin ganz musikalisch und hab davon ja auch jahrelang gelebt und hab das jetzt tatsächlich wieder aufgenommen und will jetzt werde im Zwei-Jahres-Rhythmus jetzt ein Alben rausbringen. Das nächste Album wird kommen in einem Jahr und hat den tollen Titel Aufstand der dünnen Hipsterärmchen.
Und Sie gehen ja auch bei der Tour schon zum Äußersten und packen zum Schluss die Querflöte aus.
Ja,
ne?
Da wird niemand geschont. Ja. Ich kann es ganz gut spielen. Ich habe es viele Jahre gelernt. Und die Deutschen mögen es auch ganz gerne, wenn jemand sein Handwerk kann. Das ist dann sowas, können, das ist was anderes als Buchstaben aneinander rein. Und außerdem hat das irgendwie einen ganz schönen, sinnlichen Moment am Ende. Also Musik hat ja eine viel direktere Zugriff auf die Herzen der Leute. Und ich glaube, dass die Leute finden es immer sehr gut, dass ich da die Flöte nochmal raushol.
Wo die Worte aufhören, fängt die Musik dann an.
Genau.
Über Bela B. von den Ärzten ist Rocco Schamoni auf Sie aufmerksam geworden und dann haben Sie mit Jacques Palminger zusammen zu dritt haben Sie dann das Studio Braun gemacht. Wer das nicht kennt, was steckt da hinter diesen Telefonstreichen?
Naja, da steckt eigentlich gar nichts dahinter, außer dass wir die Idee hatten, dass wir die Tradition des Scherztelefonats wiederbeleben. Und das denn drei, vier Jahre betrieben haben. Allerdings auch, wir haben in gewissen Kreisen eine geradezu kultische Verehrung genossen. Aber auch das hat Nische. Dasselbe Schicksal. Es war auch Nische. Und wir haben fünf Alben gemacht. Und ich weiß nicht genau wie viel, aber ich würde mal sagen, es sind auf keinen Fall mehr als 30.000 Einheiten verkauft worden.
Der erste Telefonstreich, an den Sie sich erinnern, den Sie gemacht haben?
Das war der wahnsinnig gute Dunstabschlusshaube, hieß das.
Da passierte was?
Da habe ich eine Frau angerufen, eine Frau hat mich angerufen. Ich hatte eine Dunstabschlusshaube inseriert. Wir haben damals sehr viel in so kostenlosen Anzeigenblättern inseriert. Und die Frau wollte diese Haube unbedingt haben. Und ich habe mit so einem Pitchgerät, habe ich meine Stimme ständig verändert. Das war also eine wirklich, es ist einfach ein Zufallsergebnis, was aber so grandios und so besonders und speziell, weil das, also man kann sagen, es war ein Hit.
Große Kunst am Pitchgerät.
Ja, das war irgendwie, ja, so zufällig da so rumgepitcht und dann hat das, und die Frau blieb, aber das war so toll, die Frau hat sich da nicht durch ins Boxhaken jagen lassen, dass man da die Stimme sich ständig verändert, sondern die wollte diese Haube haben, ja, und blieb also dran. Normalerweise würde man denken, das war überhaupt die Erfahrung, die wir gemacht haben, wir hätten nie es für möglich gehalten, mit was wir alles durchkommen, also wie die Leute dranbleiben und nicht sagen, sag mal, willst du uns verarschen und dann auflegen, so, und das ist irgendwie erstaunlich, oft passiert, dass wir mit so richtigem Schwachsinn durchgekommen sind.
Abzugshaubenmotivation kann sehr groß sein. Als Schriftsteller wurden Sie für Ihren Roman Der goldene Handschuh über den Serienmörder Fritz Honker mit einer der angesehensten literarischen Auszeichnungen, dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, gewürdigt. Wie groß war die Genugtuung?
Ach, das fand ich schon ganz passend. Das ist ja so, dass man, wenn man, sagen wir mal, vom Humor kommt oder verdächtig ist, mit Humor zu tun zu haben, war mein Eindruck bislang, dass man denn sozusagen, dass es denn ausgeschlossen ist, dass man vom Hochfeuilleton oder von der seriösen literarischen Szene in Deutschland, dass man da irgendwie Preise verliehen bekommt. Und das war der Startschuss zu hoffentlich vielen Preisen, die mich in Richtung Kleist Preis und dann irgendwann, wenn ich noch brav noch 2, 3 Romane schreibe, auch den Büchnerpreis für mein Lebenswerk.
Da stecken noch Ziele hinter, ja. Sie haben mal gesagt in einem Interview mit der Süddeutschen, ein literarisches Werk habe Ihnen keiner zugetraut. Das klingt so, als würden Sie sich in Ihrem Werk aber auch falsch verstanden sehen. Ist das so?
Ja, es ist so, ich habe das Pech gehabt, dass einige Bücher, die ich vor dem Goldenen Handschuh geschrieben habe, insbesondere mein Buch Junge rettet Freund aus Teich, dass das so untergegangen ist, obwohl es ein ganz, ganz tolles Buch ist, dass das irgendwie gar nicht, das wurde gar nicht wahrgenommen. Also viele haben das gar nicht wahrgenommen, dass ich in diesen 10, 12 Jahren durchaus eine Wandlung gemacht habe von der etwas leichteren popliterarischen Schreibe hin zum hochliterarischen.
Und Sie schauen ja ganz besonders gern auch auf Abgründe. Wo kommt das her?
Naja, also mir sind in meinem Leben mehr Abgründe begegnet, also auch schon alleine in meiner Familie. Und ich habe auch mehr unglücklich verlaufende Biografien beobachtet als glücklich verlaufende. Und das ist, glaube ich, auch der Standard. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, dann entdeckt man allenthalben oft großes Elend. Ich finde dieses gute Laune-Postulat finde ich grauenhaft und widerlich. Und auch das natürlich befeuert durch die sozialen Medien. Also allein wenn man auf Facebook oder alle tun ja so, als wäre das Leben eine einzige große Feierei, was es nicht ist.
Das ist dieses Vorgaukeln. Sie sprachen gerade auch die eigene Biografie an in der Familie. Oft kann man daraus ja auch schöpfen. Was ist etwas Abgründiges aus der Familie, was Sie vielleicht als Inspiration genommen haben?
Ja, abgründig ist in erster Linie das Schicksal meiner Mutter, die mit 73 Jahren an schwersten Depressionen krepiert ist. Und da habe ich irgendwie unter anderem gelernt, dass es keine Schicksalsgerechtigkeit gibt. Es gibt ja das Lied über 7 Brücken musst du gehen. Und es gibt genug Leute, die können auch über 700 Brücken latschen und es wartet am Ende kein heller Schein auf sie. Und das Schicksal meiner Mutter war ungefähr das Traurigste, was mir hier begegnet ist. Und dennoch und war ja sehr nah, weil das war eben meine Mutter, ne? So und möglicherweise ist das mag ja sein, dass meine Wahrnehmung etwas selektiv ist und so. Und bin ja bei anderen Leute froh, die mit guter Laune durch die Welt gehen und dem Leben die schönen Seiten abgewinnen. Das ist ja auch durchaus erstrebenswert, aber bei mir ist es eben nicht so.
Gab's ein spezielles Werk, wo Sie das Leiden Ihrer Mutter auch verarbeitet haben oder fließt das allgemein in Ihr Werk ein?
Also explizit ist es eingeflossen, also als Thema, als einer von 3 Plots in Fleisch, Wein, Gemüse, das ist ziemlich genau beschrieben. Und dennoch mal habe ich das aufgegriffen für das eben erwähnte Buch Junge rette Freund aus Teich.
Und Sie haben auch über den Serienmörder Fritz Honker geschrieben, der in abartiger Triebhaftigkeit, die wurde ihm attestiert, Frauen getötet hat, in einem Milieu, was den meisten Menschen zum Glück fremd ist. Aber Sie beschreiben das sehr genau, dass diese Geschichte, dass sie auch mit großer Faszination gelesen wurde. Was sagt Ihnen das über die Menschen?
Das gar nicht. Man kann ja zum Glück das Leben von Fritz Honker wirklich nicht verallgemeinern. Der hat das Pech gehabt, mit diesem wahnsinnigen Trieb ausgestattet zu sein und dann aus schlimmsten Verhältnissen kommend.
Er war in einem Heim für Kinder von KZ-Insassen.
Ja. Und hat sich irgendwie, ist dann aus Leipzig geflohen, ist in den 50er Jahren nach Hamburg gekommen, beziehungsweise in die Lüneburger Heide und wurde da quasi als Hilfsknecht, als Leibeigener geschunden, gedemütigt und verprügelt, um dann nach Hamburg zu geraten und dort im Hafen zu arbeiten und eben in der zielgebenden Kneipe zum Goldenen Handschuh Stammgast zu sein, wo er eben auch seine 4 Opfer abgeschleppt hat. Und ich bin selber 2009 auch erst in den Goldenen Handschuh gekommen als Gast und fand es da so tatsächlich faszinierend und auch in einem sehr speziellen Sinn unterhaltend, dass ich dachte, da müsste man was drüber machen.
Was fanden Sie denn so faszinierend da?
Weil das ist ein einzigartiger Melting Point von den Stammgästen, die ja alle, die Stammgäste sind so, das ist so das Prekariat, wie man das heute so nennt. Das durchmischt sich aber mittlerweile, ob es damals so war, kann ich nicht beurteilen, mit Touristen, mit normalen Leuten, mit Szenegängern. Und es ist ganz oft so, dass ich da Abende erlebt habe, ich gehe da heute noch hin, obwohl die Recherchen ja längst abgeschlossen sind, es gibt Saufkneipen, gibt es in jeder Stadt, aber der Goldene Handschuh ist einzigartig und es ist oftmals so lustig und so speziell und so, es ist aufgeladen mit einer Energie, schwer zu beschreiben. Und ich habe gedacht, da müsste man was drüber machen. Nun ist es eine Anekdotensammlung über eine Saufkneipe, vielleicht etwas wenig. Und dann war ich ganz froh, als ich auf die Idee kam, Mensch, der Honka, der mich ja auch, das habe ich ja mitbekommen, da war ich 12, als es alles aufflog und er...
76 gab es den Prozess.
Genau, ich bin Jahrgang 62 und das war damals ein ganz großer medialer Aufschlag und da dachte ich, das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt des Buches und dann habe ich da angefangen zu schreiben.
Und Sie schreiben das ja auch aus deiner Perspektive heraus. Haben Sie da auch für ihn Sympathien entwickeln können?
Naja, es gibt einen sehr, sehr, sehr treffenden Satz der damaligen Gerichtsreporterin Peggy Panas. Fritz Honka, dieses ärmste aller armen Würstchen, hatte auch noch das Pech, zum Mörder zu werden. Und das trifft das eigentlich ganz gut. Mehr Pech als Honka kann man vielleicht im Leben gar nicht haben. Das soll nicht deine Taten irgendwie rechtfertigen oder entschuldigen. Aber ich habe versucht, das hat sich im Laufe des Schreibprozesses auch so ergeben, meine Haltung. Ich hatte gar keine spezielle Haltung, aber ich habe das irgendwie auch bei meinen Recherchen am Hamburger Staatsarchiv begriffen. Ich konnte das Buch nur so schreiben, mit einer erheblichen Empathie und man sollte ja als Autor doch generell mit seinen Figuren sympathisieren und für die Verständnis zeigen und nicht sich über sie stellen oder so. Bei Honka war das eben, hat sich das so ergeben und es wurde ja auch als offenbar richtig angesehen, weil die Kritiken waren ja alle gut.
Wie haben Sie recherchiert?
Ich habe im Hamburger Staatsarchiv angefragt, ob ich die unter Verschluss befindlichen, ich glaube es waren 16 Ordner, ob ich die durchsehen kann. Und die, ich war mutmaßlich der erste Mensch seit 1976, seit Prozess, der das durchgesehen hat. Und mir wurde das freundlicherweise gestattet. Und das war auch unbedingt notwendig, weil ich wollte mich nicht dem Verdacht aussetzen, mir da irgendwie einen Schwachsinn auszudenken. So sollte schon alles Hand und Fuß haben.
Jetzt probieren wir was Neues. Freie Themenauswahl. Worüber wollen Sie reden?
Ach da, ich bin etwas müde von den langen Autofahrten und bin etwas, glaube ich, etwas langsam. Also das wäre ganz froh, wenn das der Anstoß von Ihnen käme.
Es wirkt so, als hätte ich meine Hausaufgaben jetzt nicht gemacht an der Stelle. Ne? Aber wo Sie gerade langsam sagen, wie ist Ihr Verhältnis zur Langsamkeit?
Ja, ich arbeite lieber schnell. So, es gibt ja dieses berühmte Buch, die Entdeckung der Langsamkeit, habe ich tatsächlich mal angefangen, weil ich dachte, das muss man lesen und bin dann quasi eingeschlafen und hab damals dann auch schon das irgendwie abgebrochen. Fand ich öde.
Sind Sie jemand, der sich selber dann auch antreibt und sagt, komm, jetzt noch das und noch die Seite schreiben und das noch machen?
Ja, leider bin ich so. Das ist hängt damit zusammen, ich habe kein besonderes Talent zur Muße. Ich hätte es gerne mehr. Also ich würde auch gerne mal so sagen, ach, heute mache ich mal nichts oder so. Aber es schleicht sich sofort so ein schlechtes Gewissen ein, obwohl es gar nicht nötig wäre. Und mir fällt es eher schwer, dann mal loszulassen. So. Und ich glaube, das ist eine Sache, die muss man auch wieder lernen. Also ich laufe schon seit 3 Jahren so extrem hochtourig. Das ist genau wie Sportler, die auch nicht von heute auf morgen aufhören sollten, sondern abtrainieren. Und ich müsste das auch sozusagen als mir vornehmen.
Heißt im Umkehrschluss wahrscheinlich, Sie brauchen aber dann gar keinen Sport, weil Sie eh so hochtourig unterwegs sind.
Nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also man sollte schon, Man sollte schon speziell in meinem Alter, wenn man auch nicht der Adipositas anheimfallen will, sollte man sich schon gelegentlich körperlich betätigen. Und noch dazu ist das ja auch für das seelische Gleichgewicht sehr gut, nicht? Das darf man nicht unterschätzen.
Was haben Sie dann heute schon gemacht? Liegestütz?
Nee, gestern habe ich Liegestütz gemacht, ja. Ich mache ein kleines Eigenprogramm an selbstgebastelten Liegestützen. Das sind tatsächlich dann, ich schaffe 60.
Aber Liegestütze, das kann es ja nicht sein, da kommt noch was drauf, oder?
Ja, ich habe dieses Jahr so wahnsinnig viel zu tun gehabt, es ist noch was anderes dazugekommen, nämlich ein Podcast auf Spotify, Heinz Strunks Familienaufstellung, das sind sehr aufwendig gemachte kleine Hörspiele und das waren zusätzlich nochmal 80 Arbeitstage zu meinem üblichen Arbeitsaufkommen, was zur Folge hatte, dass ich die von mir und Rocco Schamoni vor 3 Jahren gegründete Männer-Yoga-Gruppe nicht mehr daran hat mich mehr teilnehmen können. Das möchte ich aber, weil der Podcast eingestellt wird wegen Erfolglosigkeit, möchte das ab 2019 wieder aufgreifen und jeden Montag um 13 Uhr zum Yoga gehen, weil das sehr gut tut.
Aber Yoga ist doch tatsächlich auch etwas, wo man runterkommen kann und auch die Langsamkeit wieder für sich entdecken kann. Dann kann Ihnen das so schwer gar nicht fallen.
Nö, auch Langsamkeit, also ich finde Yoga mit Langsamkeit irgendwie zu verwechseln. Also weiter habe ich natürlich noch nicht drüber nachgedacht, aber jedenfalls ich hab mich noch nie nach einer körperlichen Aktivität so wohl gefühlt wie nach dem Yoga, obwohl ich wirklich extrem unbeweglich bin und da auch das wahrscheinlich nicht besonders elegant aussieht, wenn ich meine Übung mache, aber
das
spielt ja gar keine
nicht.
Rolle.
Genau, das Schöne ist ja, glaube ich, eher bei sich zu sein in diesem Moment, wenn man das macht.
Genau.
Ne?
Genau, und da ist auch jeder für sich, man muss auch keine Angst haben. Wir haben diese Männergruppe ja gemacht, ins Leben gerufen, weil wir eben dachten, wenn da jetzt so Frauen, die können das auch alles so gut und wir alten Säcke sprechen uns eine ab, aber das wäre, jeder kümmert sich beim Yoga um sich selber, da guckt keiner nach rechts und links, wie kann der das?
Also der Appell für alle, die sich bisher noch nicht getraut haben, Jungs, traut euch.
Ja, finde ich, also ich kann's nur empfehlen.
Wenn ich auf den Tourkalender im Internet schaue, dann dürften Sie so viele Pläne im Grunde gar nicht mehr haben, denn bis März 2019 sind Sie eh ausgebucht und auf Lesereise. Oder ist das schon wieder eine Idee im Kopf, außer der Yoga-Plan?
Naja, ich muss ja immer irgendwie, um eine Struktur da reinzukriegen, muss ich ja so 2-3 Jahrespläne machen. Also ich weiß ja schon jetzt, es wird hoffentlich drei Filme geben, beziehungsweise 2 Filme und Jürgen, heute wird gelebt, habe ich jetzt gerade als Serie geschrieben. Und da bin ich guter Dinge, dass wir das auch durchkriegen, also die Finanzierung und so. Dann machen wir mit Studio Braun schon das nächste Theaterstück. Das hat im Januar 2020 Premiere. Die nächsten Buchprojekte sind im Grunde auch gesetzt. Es wird jetzt nächstes Jahr die Intimschatulle, also Titanic-Kolumne wird es als Buch geben. Dann ein Roman 2020 und 2021 ein Buch, das heißt Der gelbe Elefant und es ist eine Fortsetzung des Teemännchens. Ich finde es auch mal ganz gut, so viel vorzuhaben, nicht um mich unter Druck zu setzen, sondern ich nenne es mal Planungssicherheit.
Pläne machen auf jeden Fall. Aber gibt es denn auch Pläne, die Sie verworfen haben? Was zuletzt?
Nichts.
Ist nicht
wahr. Ich verwerfe nichts. Ich schreibe auch grundsätzlich nichts für den Papierkorb. Also ich habe noch, ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren irgendwie eine Idee als zu schwach befunden zu haben. Als ich verbeiß mich so lange in irgendwas, bis es meinen Ansprüchen genügt. So.
Und wie lange kann das schon mal gehen, wenn Sie über einem Text sitzen, dass Sie dann verbessern, ausbessern?
Naja, je nachdem. Also man kann sagen, für einen 250-Seiten-Roman netto braucht man 1 Jahr. Und beim Teemännchen, das Schöne ist an Kurzgeschichten, dass man schneller zu befriedigenden Ergebnissen kommt. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen, aber ich würde vielleicht eine Seite, also im Schnitte vielleicht irgendwie so pro Seite einen Tag oder so in der Größenordnung.
Wie ist das bei Heinz Strunk in Sachen Weihnachten? Brauchen Sie da auch Planungssicherheit, was Sie machen?
Nö, das ist gesetzt.
Nämlich wie?
Da fahre ich mit meiner Freundin zu ihren Eltern. Und danach geht's direkt nach Teneriffa. Ja, das ist schön. Ich habe ja selber keine Familie mehr und fühle mich da ganz gut aufgehoben.
Gibt's auch noch andere Wünsche? Sie wollten ein berühmter Musiker werden. Das hat man dann bei Fleisch ist mein Gemüse rausgelesen. Gab's eigentlich auch mal andere Berufswünsche bei Ihnen?
Ja, ich wollte als Junge hatte ich den rasenden Wunsch, Förster zu werden. Das fand ich so die Idee mit einem Hund und einem Gewehr. Ich war damals auch sehr, mochte Gewehre und Waffen sehr gerne, so das als Junge. Ist das ja auch zu entschuldigen. Und die Vorstellung, da den ganzen Tag durch den Wald zu gehen und wie ich mir den Försterberuf so vorstellte als 13-, 14-Jährige, das war so Das war so mein großer Wunsch.
Sind Sie dann zum Bund und wurden bekehrt oder wie ging das aus?
Nee, ich bin zum Bund gegangen und wollte da, bin aber, hab das nur gemacht, weil ich hoffte, zum Heeresmusikchor zu kommen. Ich habe da auch eine Aufnahmeprüfung gemacht, habe die bestanden und dachte, ja, den Grundwehrdienst, den kriege ich auch noch irgendwie rum. Und dann habe ich das aber, dieses ständige Gebrülle und dieser unmenschliche Druck, der hinter so einem Militärapparat steht, ich habe es nicht ausgehalten. Ich war damals sowieso ziemlich wackelig auf den Beinen und dann bin ich zum Glück nach 3 Wochen schon ausgemustert worden.
Ich wünsche eine fröhliche Lesung mit dem Teemännchen. Dankeschön, Heinz Strunk.
Dankeschön, dankeschön.
Eins gehört. SWR.